Ja, einen guten Morgen auch von mir. Ich wünsche euch und mir Gottes reichen Segen durch sein Wort. Wir haben ja gerade diese Predigtreihe durch den Philipperbrief und ich muss sagen, ich genieße es total. Herzlichen Dank an alle, die vor mir die Abschnitte ausgelegt und uns nahegebracht haben. Alle Predigten kann man auf der Webseite der Gemeinde nachhören und dort gibt es auch zusätzliches Material, mit dem die Texte vertieft werden können und es gelingt dann damit auch, den roten Faden über einen längeren Zeitraum einfach aufrecht zu erhalten. Ich freue mich auch, dass sich die junge Generation so aktiv an den Predigtdiensten beteiligt, dass ich heute mit Abstand wohl der älteste Knochen bin in dieser Predigtreihe, stimmt mich für die Zukunft der Gemeinde total zuversichtlich. Ein echter Grund, Gott zu danken. Ich wiederhole noch mal kurz die Situation und das Umfeld des Philipperbriefs. Die Gemeinde in Philippi ist von dem Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet worden. In Apostelgeschichte 16 lesen wir von der Bekehrung der Purpurkrämerin Lydia und eines Gefängniswärters mit Familie. Sie waren die ersten Christen in Philippi und damit sozusagen der Grundstein der dortigen Gemeinde. Wir haben auch gehört, dass Paulus zur Zeit der Verfassung des Briefes erneut im Gefängnis saß. Wahrscheinlich in Rom um das Jahr 60 nach Christus. Und wir haben auch gehört, dass es ihm dort nicht allzu gut ging. Trotzdem schreibt er den Brief voll Freude und voll Dankbarkeit. Nicht nur, weil die Philipper ihm durch den Epaphroditus ein Geldgeschenk überbracht hatten, sondern vor allem, weil er sich über die Entwicklung der Gemeinde freut. Der Text, der heute Thema meiner Predigt ist, steht in Philipper 2, Verse 12 bis 18 und ist Teil eines größeren logischen Abschnitts, der schon im ersten Kapitel im Vers 27 beginnt. Dieser größere Abschnitt beschäftigt sich damit, wie die Philipper so leben können, dass sie sich des Evangeliums würdig zeigen. Vor zwei Wochen hat Daniel Vogelsang dazu über den guten Kampf des Glaubens gepredigt. Am letzten Sonntag hat uns Jonathan das Thema wahre Einheit und den Christushymnus aus dem Anfang des zweiten Kapitels nahegebracht. Dieser Hymnus besingt, wie Jesus Christus seinen Status aufgegeben hat, sich erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz und wie er von Gott wieder erhöht wurde. Ich lese nun den Text des heutigen Abschnitts einmal ganz vor. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin und auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ihr habt sicher gemerkt, da steckt jede Menge drin, Stoff für mehr als eine Predigt. Macht nichts, wird es halt heute ein bisschen länger. Ihr könnt es ertragen. Ich gebe auch gerne zu, dass es mir wegen der Fülle des Stoffs und des Inhalts in dem Abschnitt gar nicht leicht gefallen ist, jetzt ein Hauptthema zu identifizieren oder zu formulieren. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich dann für die Überschrift entschieden habe, lebe, um Gott zu gefallen. Daher, meine Geliebten, mit diesem einleitenden Daher stellt der Paulus die Verknüpfung zu den vorher niedergeschriebenen Gedanken her. Zum einen greift er das Motiv anwesend, abwesend aus Kapitel 1, Vers 27 auf, wo er sagt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Zweitens erinnert der Paulus an den nötigen Gehorsam. In erster Linie natürlich gegenüber Gott, aber dann auch gegenüber ihm selbst als seinem Apostel. Dieser Gehorsam findet sein Vorbild und das ist dann so die dritte Verknüpfung zu dem, was er vorher geschrieben hat, findet sein Vorbild in dem Gehorsam Jesu selber. Von Jesus haben wir letzten Sonntag Vers 8 gelesen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Unmittelbar im Zusammenhang mit diesem Gehorsam, durch den Jesus sich selber erniedrigt hat, steht seine Erhöhung durch Gott, den Vater. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Paulus möchte den Philippern vor Augen malen, dass für Christen wie für den Herrn Jesus auch Erniedrigung die Voraussetzung für Erhöhung ist. Leid für Herrlichkeit, Opfer für Freude. Der Blick reicht weit in die Zukunft, ganz weit über das Leben auf dieser Erde hinaus. Und darin besteht auch noch eine weitere Verbindung zu dem, was er vorher geschrieben hat. Weil sich in dem Namen Jesu einmal alle Knie beugen werden, ist es folgerichtig und zielführend, das jetzt schon zu tun, jetzt schon gehorsam zu sein. Alle Zeit sollen die Philipper gehorsam sein, egal ob der Paulus gerade anwesend ist oder nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit. Solange der Lehrer anwesend ist, ist Ruhe im Klassenzimmer. Und wehe, er verlässt den Saal, dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Manchmal habe ich in der Arbeit den Eindruck, dass es ähnlich ist. Wenn der Chef das Büro betritt, dann sind alle hochkonzentriert am Arbeiten. Ja, auf was richtet sich denn dieser Gehorsam? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Martin Luther hat 1545 übersetzt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. So ähnlich steht es auch in den meisten anderen deutschen Übersetzungen der Bibel. Ich habe mal in der ganz modernen geschaut, die Volksbibel, die spitzt es sogar noch zu. Tut was dafür, dass ihr von Gott gerettet werdet. Von dem Gott, vor dem man zittern muss. Der Vers hat für viel Irritationen gesorgt. Muss ich mir denn vielleicht mein Heil mit Anstrengung erarbeiten? Darf ich mir nicht sicher sein, dass Gott mich rettet und muss stattdessen Angst haben, zittern? Ist es denn wirklich die Theologie des gleichen Paulus, der an einer anderen Stelle geschrieben hat, im Epheserbrief, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die wesentliche Erkenntnis der Reformation war ja dieser vierfache Grundsatz, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch Jesus Christus, allein durch die Schrift. Wird nicht durch diese Aufforderung, das Heil zu schaffen, zu erwirken, zu erarbeiten, durch die Hintertür wieder die alte Werksgerechtigkeit installiert? Und wie passt das mit dem Vers 13 zusammen, der ausgerechnet mit dem Wort denn beginnt? Also wohl den Vers 12 irgendwie begründen soll. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Ist es nicht irgendwie paradox? Wir Menschen sollen schaffen, denn Gott wirkt in uns. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Ist das Heil Resultat so einer Kooperation zwischen Gott und uns, so eine Art 50-50, ist es wie in dem Beispiel mit dem Landwirt, Gott gibt den Regen und die Sonne, aber der Bauer muss die Arbeit schon machen, sonst wird es nichts mit der Ernte. Oder rettet uns Gott, aber durchhalten müssen wir schon selber, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Ein paar Anmerkungen, die uns vielleicht zum Verständnis weiterhelfen. Erstens, im griechischen Text liegt die Betonung nicht auf dem Was, also auf dem Bewirken des Heils, sondern auf dem Wie, mit Furcht und Zittern. Zweitens, Furcht und Zittern ist eine Redewendung, die niemals das ängstliche Bemühen um eine Sache, also hier das Heil, ausdrückt, sondern immer Resultat einer erlebten Begegnung mit einer Person ist, Gott. Es ist ein Ausdruck, der Ehrfurcht beschreibt. Beispielsweise bei Mose nach der Begegnung mit Gott auf dem Berg Horeb, wird im Hebräerbrief zitiert, so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Drittens, in einigen wenigen deutschen Bibelübersetzungen wird das Schaffen oder Bewirken der Rettung mit einem anderen Schwerpunkt wiedergegeben. Schlachter 2000, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Konkordant des Neuen Testament, wirkt eure Rettung aus. Neue evangelistische Übertragung, euch mit aller Ehrfurcht und Gewissenhaftigkeit darum zu bemühen, dass eure Rettung sich auswirkt. Neue Genfer Übersetzung, so sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das deckt sich interessanterweise mit der Mehrzahl der englischen Bibelübersetzungen, die hier meist mit Work out your salvation wiedergeben. Viertens, wenn hier steht, dass Gott in uns das Wollen und das Tun bewirkt, dann ist es nicht so zu verstehen, als würde er das nur irgendwie anstoßen oder initiieren. Nein, das bedeutet tatsächlich, dass es allein Gottes Wirken in uns ist. Fünftens, die Idee, dass wir aufgrund des Wirkens Gottes unsere Hände in den Schoß legen könnten, also nach dem Motto Let go and let God, lass los und lass Gott leben, das ist keine biblische Schlussfolgerung und irgendwo auch ein Stück Pervertierung der Gnade, die in der Form zwar nicht neu ist, aber trotzdem verkehrt. Sondern Gott wirkt in uns und durch uns. Echter Glaube motiviert zum Tun und wirkt sich im Leben aus. Viele andere Bibelstellen unterstreichen das Prinzip. Bekannt ist wahrscheinlich Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Im zweiten Petrusbrief schreibt der Apostel, ist was für zu Hause zum Nachlesen, ich lese es nur auszugsweise, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, eben deshalb wendet ihr aber auch allen Fleiß auf. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch nicht träge und nicht fruchtleer sein. Bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Jakobus schreibt, Kapitel 2, Vers 26, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Weiter hinten im Philipperbrief findet man auch nochmal so eine Stelle, wo das Zusammenwirken zwischen Gott und uns beschrieben wird. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und auch das Bild aus dem Johannesevangelium, wo Jesus von Weinstock und Reben spricht, kann uns das, glaube ich, noch ein bisschen plastisch machen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also, ihr wisst vielleicht, dass ich den Spurgeon sehr schätze. Ich muss ein paar Zitate einstreuen von Spurgeon. In der Sonntagsschule hat man einen Jungen gefragt, ob sein Vater ein Christ ist. Ja, antwortet der Kleine, aber er strengt sich nicht besonders an. Und dann sagt das Börschen dazu, wir können natürlich die Seligkeit nicht durch unseren Ernst und Eifer erwerben, aber wer diese Tugenden nicht hat, darf sich wohl fragen, ob er überhaupt ein Christ ist. Wer meint, er genüge seiner Christenpflicht, wenn er jeden Sonntag in die Kirche geht, wer weder Zeit noch Geld für das Werk des Herrn daheim und in der Heidenwelt übrig hat, wer keine Hausandacht hält, niemals ein Zeugnis für seinen Herrn ablegt, nicht für die Verlorenen betet, von dem gilt auch, was jener Knabe sagt, er strengt sich nicht an. Vielleicht fühlt er, dass mit seinem Christentum wirklich nicht viel anzufangen ist. Ein anderes Beispiel von Spurgeon. Jemand sagte mal, meine Religion kostet mich keinen Cent im Jahr. Ein Freund antwortete ihm, dann ist sie auch keinen Cent wert. Also soweit Spurgeon. Glaube muss sich auswirken. So verstanden macht auch der Gedanke aus den Versen 12 und 13 in unserem Abschnitt hier Sinn. Weil wir Gott begegnet sind, weil er in uns wirkt, löst es in uns tiefe Ehrfurcht aus. Deswegen sind wir auch nicht untätig, sondern bemühen uns gehorsam darum, dass sich unsere Rettung auswirkt und Früchte trägt. Heiligung könnte man das auch nennen. Nach den eher einleitenden zwei Versen wird Paulus dann konkret. Das alles zu seinem Wohlgefallen. Genau, am Schluss vom Vers 13, zu seinem Wohlgefallen. Und ich denke, das ist also irgendwo auch der Schwerpunkt des Abschnitts. Darum geht es heute und das ist das Thema, lebe, um Gott zu gefallen. Konkret gibt Paulus ein paar Tipps. Erster Tipp, lasst es meckern. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Was alles? Naja, eben einfach alles. Wenn du betest, tu es ohne Murren und Zweifel. Wenn du eine Predigt vorbereitest oder für den Gemeindebrief schreibst, tu es ohne Murren und Zweifel. Wenn du Putzdienst hast oder dich ums Gebäude kümmerst, tu es ohne Murren und Zweifel. Wenn du Kinder- oder Jugendstunde hältst, tu es ohne Murren und Zweifel etc. Also setzt einfach das ein, was so euer Part ist. Und vergesst nicht, das Alltagsleben ist auch Teil unseres Gottesdienstes. Also auch unser Leben im Alltag dürfen wir gerne ohne Murren und Zweifeln tun. Das chinesische Sprichwort, das ich jetzt zitieren wollte, haben mir meine Kinder im Vorfeld verboten, deswegen lasse ich es. Kann ich privat dann sagen. Gut, was heißt denn Murren? Murren ist ein bisschen ein angestaubter, altertümlicher Ausdruck und man könnte einfach sagen, meckern. Und Zweifel, was ist damit gemeint? Dieses Wort könnte man auch mit Debatten oder kritische Überlegungen übersetzen. Gehörst du zur Fraktion der Meckerer und Bedenkenträger? Oder bist du mit Begeisterung dabei, weil du weißt, dass der himmlische Vater bestens für seine Kinder sorgt? Ich habe mich auch gefragt, warum der Paulus hier negativ formuliert. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Hätte er nicht schreiben können, tut alles mit Enthusiasmus und Überzeugung? Wahrscheinlich will er ganz bewusst auf Bremsklötze in der Gemeinde hinweisen. Ein plastisches Beispiel aus der Bibel ist die Geschichte des Volkes Israel, vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug ins verheißene Land. Eine einzige Meckerei gegen Mose und Aaron, gegen ihre Führer. Gott identifiziert sich aber so mit den beiden, mit Mose und Aaron, dass er das Murren des Volkes gegen Mose und Aaron als Murren gegen sich selber interpretiert. Konsequenz dieser Haltung war, dass von allen, die aus Ägypten ausgezogen sind, nur zwei lebend in das verheißene Land eingegangen sind.
Alle anderen mussten 40 Jahre durch die Wüste ziehen und sind in dieser Wüste umgekommen. Meckern als Bremsklotz. Kleiner Tipp für das Studium zu Hause, lest mal im 4. Buch Mose das Kapitel 14. Wieso meckert denn jemand? Meckern ist eine Haltung, die aus dem Eindruck erwächst, das eigene Ego ist nicht hinreichend bedient. Lieber Gott, das, was du mir gibst, reicht hinten und vorne nicht. Herr, ich will dein Schwarzbrot nicht, schenk mir Kuchen. Oder, um es mit dem Song von Janis Joplin zu sagen, Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Also Herr, ja, du machst es falsch mit mir. Ich habe nicht genug Dinge, nicht genug Luxus, nicht genug Geld, nicht genug Erfolg, Ansehen, Intelligenz, Gesundheit, Schönheit, egal. Irgendwas fehlt immer. Das Meckern und Zweifeln ist eine Haltung des Aufruhrs, die Gott so kränkt, als würdest du ihm ins Angesicht spucken. Es ist das gerade Gegenteil von Furcht und Zittern. Hier mal der Hinweis, es geht nicht um dich, nicht du bist das Zentrum des Universums, sondern Gott. Lebe, um Gott zu gefallen. Zweiter praktischer Tipp. Ich habe es jetzt mal Englisch geschrieben. Shine like a star. Also so wird es tatsächlich in den meisten englischen Übersetzungen wiedergegeben. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Das ist die Aufgabe, die Gott der Gemeinde zukommen lassen will. Mit drei Adjektiven werden die Kinder Gottes hier beschrieben. Und die Adjektive, die liegen in ihrer Bedeutung so dicht beieinander, dass also ganz klar wird, Paulus möchte hier nicht drei verschiedene Dinge ansprechen, sondern er möchte es einfach dreifach betonen. Habe ich jetzt gesagt, einfach dreifach betonen? Nein, dreifach betonen. Okay. Dreifach betont, wie Kinder Gottes sein sollten. Tadellos, lauter, also ohne Hinterlist oder Bosheit, unbescholten oder ohne Flecken. So können wir natürlich nicht aus uns selbst raus sein. Dazu brauchen wir die Vergebung und Reinigung durch unseren Herrn Jesus Christus. Dagegen wird die Umwelt der Gemeinde mit zwei Eigenschaften beschrieben. Verdreht und verkehrt. Auch da gilt, wieder liegen die beiden Adjektive in ihrer Bedeutung dicht beieinander. Wieder eine Betonung. Es geht um was moralisch Verbogenes, Verkrüppeltes, Verdorbenes, Gemeines, das, was vom Normalzustand abweicht. Offensichtlich sollen sie also die Kinder Gottes von ihrer Umwelt deutlich unterscheiden. Dann leuchten sie wie Himmelslichter in der Welt. Wenn ich am Sternenhimmel den Polarstern sehe, dann weiß ich, wo Norden ist. So soll es auch mit uns sein. Durch unser Verhalten und durch das, was wir sagen, sollten wir so leuchten, dass andere sich daran orientieren können. Ich habe schon gesagt, ich habe den englischen Titel für diesen zweiten Tipp aus den englischen Bibelübersetzungen, Shine Like Stars. Und wenn ich mir die christliche Szene so anschaue, dann stelle ich fest, dass offensichtlich das von vielen gründlich missverstanden wird. Mancher Christ sieht zum Beispiel die großen predigenden Fernseh- und Internetstars, die Musik- und Lobpreisstars und eifert diesen Menschen nach, weil er sich danach sehnt, auch so zu sein. Manchmal nicht um Gott zu dienen, sondern um auch bewundert und bejubelt zu werden. Das ist dann ein echtes Problem. Da geht es ums Ego und nicht um Gott. Noch gar nicht so lange her habe ich in der regionalen Tageszeitung einen Bericht gelesen über die Ordination einer freikirchlichen Pastorin. Also was mich dran wirklich erschüttert hat, das war eine Aussage dieser frisch gebackenen Pastorin. Ich hoffe, dass ich mich hier ausprobieren kann mit dem, was ich kann. Also das war so ihre Motivation, mit der sie ihren Dienst beschrieben hat. Ich hoffe, dass ich mich hier ausprobieren kann mit dem, was ich kann. Da ist ganz viel Ich drin. Gemeinde wird als Experimentierfeld verstanden. Und ich habe mir so gedacht, also für so eine Mitarbeiterin muss der liebe Gott wohl richtig dankbar sein. Also ich glaube, ihr wisst, auf was ich raus will. Es geht nicht darum, dass ich aus mir selbst leuchte, dass ich meine Gaben, meine Fähigkeiten ins Rampenlicht stelle, sondern darum, dass der Unterschied zwischen dem reinen, unverdorbenen, aus Gottes Perspektive normalen in der Gemeinde sichtbar wird. Jetzt ist es mit unserem menschlichen Verständnis von dem, was normal ist, ja so eine Sache. Normalität leitet sich üblicherweise aus irgendwelchen Durchschnitts- oder Mehrheitsüberlegungen ab. Das, was aus Gottes Blickwinkel richtig ist, ist unter Umständen was ganz anderes. Weicht von dem, was meine Umwelt macht, möglicherweise völlig ab. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, Kapitel 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wie kann so eine Erneuerung des Sinnes vonstatten gehen? Sicher nicht, indem ich mich der üblichen Dauerberieselung mit den Normalitäten dieser Welt aussetzt. Fernsehen, Radio, Internet etc. Im Gegenteil, ich brauche was, das in der Lage ist, mich irgendwie anders zu prägen. Da sind wir dann beim dritten Tipp, den Paulus gibt, halte das Wort fest. Was weiterhilft, was mir Orientierung geben kann, ist das lebendige Wort Gottes, die Bibel. Dadurch tut Gott uns seinen Willen kund und wir können Gott so wahrnehmen, wie er ist und wir können sein Wirken durch Jesus und durch den Heiligen Geist sehen und erleben. Im zweiten Korintherbrief schreibt der Paulus, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. So passiert Veränderung. Wir betrachten die Herrlichkeit Gottes. Das macht was mit uns. Wenn wir die Blickrichtung haben, dann geschieht Veränderung und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und deswegen sollten wir auch das Wort Gottes, die Bibel, festhalten. Am besten nicht in geschlossenem Zustand, sondern im aufgeschlagenen. Lebe, um Gott zu gefallen. Paulus wünscht sich das von der Gemeinde in Philippi. Und wenn das geschieht, dann hat sein Dienst auch Sinn gehabt und seine Bemühungen waren nicht umsonst. Vierter Tipp, opfere mit Freude. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Auch das eigene Opfer des Paulus war dann nicht umsonst. Seine Gefängnisaufenthalte, die Schläge, die er bezogen hat, die Entbehrungen, die er auf sich nahm. Dann bringt er sein Opfer gerne und mit Freude. Das Trankopfer, das hier in unserem Text erwähnt wird, war im Opfergesetz des Alten Testaments ein sogenanntes Beiopfer, also irgendwas, was über das eigentliche Opfer drüber gegossen wurde. Wer das mal vertiefen möchte, zum Beispiel 4. Mose Kapitel 15, da werden verschiedene Trankopfer aufgezählt. Dass das Trankopfer ein flüssiges Opfer ist, symbolisiert, dass Paulus bereit ist, sein Blut zu vergießen, wenn nur die Philipper ebenfalls ihr Opfer bringen. Nochmal zur Erinnerung an der Stelle, ein Glaube, der nichts kostet, ist auch keinen Cent wert. Das gilt heute genauso wie damals. Was bist du bereit, für Jesus aufzugeben? Nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht, mit Meckern und Zweifeln, und der Enttäuschung, dass sich das Ego nicht ungehemmt austoben kann, sondern mit Freude, und zwar mit gegenseitiger Freude. Lebe, um Gott zu gefallen. Ich fasse zusammen. Wir haben heute davon gehört, wie wichtig es ist, dass unser Glaube an Jesus Christus kein Kopfding ist, sondern sich im Leben auswirkt. Gott schafft in uns alles, was dazu nötig ist. Weil wir Gott begegnet sind, weil er in uns wirkt, löst es tiefe Ehrfurcht in uns aus. Einige konkrete praktische Tipps helfen uns dabei. Erstens, lass das Meckern. Zweitens, shine like a star. Drittens, halte das Wort fest. Viertens, opfere mit Freude. Ich hoffe, dass Gott uns dazu seine Gnade schenkt und möchte noch beten. Wir können sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir dürfen dir begegnen. Wenn wir in deinem Wort lesen, dann zeigst du dich uns in deiner ganzen Fülle. Herr, und das kann uns tief berühren. Ich bitte, dass du in uns diese Ehrfurcht schaffst. Dieses heilige Zittern, dieses Bewusstsein, mit wem wir es zu tun haben. Ich danke dir, Herr, dass du alles getan hast, dass wir nicht aus uns selbst raus irgendwas schaffen müssen, sondern dass du es bist, der in uns das Wollen schafft und auch das Umsetzen in die Praxis. Hilf uns dazu, damit wir deinem Namen Ehre machen können und das tun können, wozu du uns als Gemeinde hier in diese Welt gesetzt hast, zu leuchten und Orientierung zu geben. Amen.